Gott bringt seinen Heilsplan in der ganzen Kirchengeschichte voran. Auch heute schreibt Gott seinen Heilsplan mit der Gemeinde, indem er aktiv Menschen rettet und so die Geschichte seiner Gemeinde voranbringt. Die Herausforderung ist die folgende. Wir fokussieren uns selbst oft stark auf uns, auf den Alltag, auf das Heute. Deswegen sehen wir Gottes Heilsplan nicht in der Vergangenheit und im Heute. Wir übersehen ganz einfach sein Wirken, wie er gewirkt hat. Und wir können auch dann nicht teilnehmen, weil wir den Heilsplan nicht sehen. Und die Frage stellt sich deswegen, und die Frage an uns heute ist, wirkt Gott heute noch seinen Heilsplan? Und wenn ja, bist du offen dafür, diesen Heilsplan zu sehen und daran teilzuhaben? Ich bin überzeugt, dass Gott diesen Heilsplan wirkt, heute und ganz besonders an den Menschen, die ein offenes Herz dafür haben. Und ich möchte auch heute, dass wir zusammen, dass du diesen Heilsplan siehst, dass du ihn erkennst in der Schrift und auch in deinem Leben. Und was wir merken werden, was du merken wirst, ist, dass deine Sicherheit, deine Zufriedenheit in Christus steigen wird, weil du feststellst, ich bin auch Teil dieses Erlösungsplanes. Und du wirst merken, dass du motiviert wirst, Gott an dir schleifen zu lassen und immer wieder in seine Heiligung zu gehen, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Was du auch merken wirst, dass du dabei Gott verherrlichen kannst, weil du dich freust, dass er selbst wirkt. Und als Beispiel haben wir zwei Männer in der Bibel. Zwei Männer aus verschiedenen Volksgruppen. Das Besondere an den Volksgruppen war, dass sie einander abgrundtief hassten. Diese Volksgruppen hassten einander. Und so hatten auch diese zwei Männer ihre Herausforderungen, miteinander zusammenzukommen. Aber das Besondere an beiden ist, dass beide ein offenes Herz hatten. Ein offenes Herz für Gottes Wirken. Sie vertrauten und folgten beide Gottes Führung. Und Gott nutzte alle beide, um einen großen Schritt vorwärts in seinem Heilsplan zu gehen. Und ihre Geschichte markiert den großen Wendepunkt in Gottes Heilsgeschichte. Gott wirkte damals seinen Heilsplan und Gott wirkt genauso heute seinen Heilsplan mit Menschen, die seiner Führung vertrauen. Die beiden Männer aus dem Beispiel, und vielleicht könnt ihr es langsam erahnen, sind ein gesetzestreuer Jude, ein Nachfolger Jesu Christi, ein Jünger, ein Apostel. Es ist Petrus. Der zweite Mann ist ein gottesfürchtiger Heide, ein Römer, Soldat, Hauptmann, und sein Name ist Cornelius. Und beide nimmt Gott in die Mangel, er formt sie und er leitet sie. Und beide haben offene Herzen, Gottes Führung anzunehmen. Und so kommen wir zu der Frage, die uns heute bewegt, was auch der Predigttitel ist, die Frage an uns und an dich. Bist du offen für Gottes Wirken in deinem Leben? Und die Antwort werden wir in unserem Abschnitt suchen, während wir diese unglaubliche und detaillierte Geschichte und die detaillierte Leitung Gottes beobachten können. Und drei Aufforderungen haben wir, die wir uns ableiten können. Und ihr könnt die gerne mitschreiben. Die erste Aufforderung ist, sei Gott gehorsam. Die zweite Aufforderung ist, nimm Gottes Weg an. Sowie auch die dritte Aufforderung, gehe Gottes Weg. Sei gehorsam, nimm an und gehe Gottes Weg. Und ihr könnt schon mal die Apostelgeschichte 10 aufschlagen. Geht in eure Bibel in die Apostelgeschichte Kapitel 10. Und bis jetzt hat sich die Geschichte der Gemeinde wie folgt entwickelt. Nach Pfingsten, dem Kommen des Geistes, der großen Erweckung in Jerusalem, ist eine große Verfolgung ausgebrochen. Stephanus wurde gesteinigt, die Gemeinde hat sich verbreitet. Sie sind aus Jerusalem geflohen. Und das zwang die Christen, diese Stadt zu verlassen. Die andere Seite davon ist, dass die Botschaft sich aber dadurch rasant verbreitet hat in die umliegenden Gegenden. Und das war auch genau das, was Gott beabsichtigt hatte. Seine Jünger sollten das Evangelium verbreiten. Und wir sehen immer wieder diesen Auftrag in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, Kapitel 1 bis 8, als auch in ganz Judäa und Samaria, die Kapitel 9 bis 12 in der Apostelgeschichte, und bis ans Ende der Erde in Kapitel 13 bis 28. Das ist der Auftrag, den die Gemeinde hat. Das ist das, was jetzt in der Apostelgeschichte passiert. Und wir sind jetzt hier in Kapitel 10 angelangt. Und in unserer Phase bringen die Jünger Jesu das Evangelium nach Judäa. Wir haben Jerusalem und Judäa ist so auch, wo Jerusalem ist und drumherum bis zum Mittelmeer. Und so sehen wir, dass Philippus in Kapitel 8 dieses Evangelium nördlich nach Jerusalem, von Jerusalem nach Samaria brachte. Und dort lebten die Samariter, ein jüdisch-heidnisches Volk. Und Samariter hielten sich zum Judentum und gleichzeitig zum Götzentum. Und das hassten die Juden natürlich auch. Sie waren nicht von ihnen, sagten sie. Doch Gott entscheidet sich, genau diese Samariter zu retten. Und sofort danach sehen wir Philippus, wie er auf einen Wagen steigt, zu einem Kämmerer. Nicht aus Jerusalem, der Kämmerer kommt aus Äthiopien. Er glaubt, wird getauft und Gott schließt ihn mit in seine Erlösung ein. Das ist der kleine Vorbote für unseren Abschnitt heute in Kapitel 10. Und so sehen wir, wie die Jünger durch diese Gebiete reisen, das Evangelium verkünden und gleichzeitig bestätigen, was Gott tut. In der letzten Predigt hat Jonathan uns aus Apostelgeschichte 9 gezeigt, wie auch Petrus Gottes Kraft anwendet, wie Gott Wunder tut. Wir sehen Aeneas, einen Lahmen, der wieder laufen kann. Petrus tut dieses Wunder. Wir sehen die jüngeren Tabitha, die vom Toten auferweckt wird, von Petrus. Und wir sehen, wie Gott bestätigt, indem er bestätigt, das, was hier passiert, ist echt. Diese Bewegung ist echt. Die Botschaft vom auferstandenen Christus, der die Erlösung bietet, ist echt. Und so bekehren sich viele, sehr viele zum Herrn. Und jetzt sind wir langsam angekommen in unserer Geschichte. Petrus befindet sich in Joppe, das direkt am Meer liegt. Heutzutage ist das sozusagen fast Tel Aviv. Petrus ist in Joppe und hält sich dort bei Simon, den Gerberer, auf. Jemand, der mit Leder arbeitet und der ist wahrscheinlich da eine längere Zeit. Und jetzt beginnt Gott wieder zu wirken. Und jetzt können wir eintauchen in Gottes Wort. Ihr seid schon bei Apostelgeschichte 10 und ich schlage es mit auf und wir fangen an mit dem letzten Vers aus Apostelgeschichte 9. Und es begab sich, dass er viele Tage, also Petrus, in Joppe blieb. Das ist in der Nähe von Tel Aviv am Meer. Bei einem gewissen Simon, einem Gerberer. Und jetzt Kapitel 10. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung, ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, das ist 15 Uhr, wie ein Engel zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerberer Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte, um einen gottesfürchtigen Soldaten und einen gottesfürchtigen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Soweit die Textlesung. Das ist der erste Teil. Wir gehen später weiter. Und wir sehen, dass Cornelius sofort ausführt, was der Engel ihm sagt. Wir sehen, sei Gott gehorsam. Der erste Aufruf an uns im ersten Teil. Und wir sehen, dass Cornelius das auch gleich ausführt. Der Engel sagt ihm was durch Gott. Er führt das aus. Er fragt nicht, warum soll ich das tun? Wieso? Er hat Furcht vor Gott und führt es sofort aus. Und das ist tatsächlich interessant. Der Engel könnte ihm eigentlich doch gleich das Evangelium verkündigen. Warum gibt er ihm so einen Auftrag? Er könnte ihm doch gleich alles sagen, ihn überzeugen. Das ist Jesus. An ihn sollst du glauben. Aber was er sagt ist: Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. Gott hört auf dich. Gott sieht deine Almosen. Und das ist der Punkt hier. Gott, der Engel, trägt ihm etwas auf und Cornelius versteht und ist gehorsam. Cornelius ist bereit, Gott zu vertrauen. Er ist bereit, treu zu sein. Und Gott beginnt in der Situation von Cornelius zu wirken. Und in dieser Stadt, Caesarea, eine Stadt, wo wir wahrscheinlich keine Juden antreffen werden damals. Eine Stadt, die fromme Juden hassten wie die Pest. Sie setzten da wohl keinen Fuß hinein. Und obwohl das eigentlich ein wunderschöner Ort ist, wer heute mal in Israel unterwegs war, es ist ein schöner Sandstrand, heute ein ruhiger Ort, eine schöne Umgebung. Und heute kann man noch viele Ruinen dieser Stadt besichtigen. Es ist circa nördlich von Tel Aviv, 50 Kilometer, 3 Tagesreisen waren das früher. Und Petrus befindet sich unten in Joppe. Und jetzt sehen wir, wie oben in Caesarea am Meer Jesus Gott wirkt. Und Caesarea war eine Militärgarnison. Es war der Sitz von Pilatus oder eines anderen Prokurators, so nannte man die Herrscher dieser Kolonien, die die Römer gegründet hatten. Und die römische Regierung hatte hier ihren Hauptsitz. Nicht in Jerusalem, die Römer hatten nicht ihren Hauptsitz in Jerusalem, denn Jerusalem war die jüdische Hauptstadt. Und Pilatus ist immer wieder hin und her gereist, wenn etwas passiert ist, wenn es einen Aufstand gab. So sind diese Prokuratoren immer hingereist und haben versucht, das zu regeln, was in Jerusalem alles los war. Und deswegen konnten sie Jerusalem auch nicht wirklich leiden, weil sie mussten ständig dahin reisen. Und hier haben wir nun den römischen Sitz. Und die Stadt war so wunderschön ausgebaut, sie hatte alle Annehmlichkeiten des römischen Reiches. Ein Amphitheater zur Unterhaltung, ein Zirkus für Wagenrennen. Sie hatten einen ausgebauten Hafen, eine riesige Statue von Caesar und einen Tempel. Wenn du in diesen Hafen reingefahren bist früher, und es war ein sehr ausgebauter Hafen, konnte mit großen Schiffen reinfahren, hast du sofort wen gesehen? Caesar. Und du konntest gleich beginnen, ihn anzubeten, gleich dem Römer, dem Herrscherkult frönen. Und das war für die Juden natürlich nicht die Stadt, wo sie hingehen wollten. Sie haben diese Stadt gemieden. Nein, da will ich nicht hin. Das macht mich nämlich unrein. Eine Stadt voller Götzendienst. Sie hassten die Römer auch noch viel mehr, weil das bedeutete, diese Stadt war das Symbol der Besatzungsmacht der Römer in Israel. Und hier haben wir nun in dieser römischen Stadt, in dieser Bastion, diesen römischen Hauptmann Cornelius. Er befehligte circa 100 Männer, das ist das, was ein Hauptmann tat. Und diesen Hauptmann wählt Gott nun aus, mitten in dieser Stadt, um Geschichte zu schreiben. Und was auffällt, Gott tut das nicht einfach aus heiterem Himmel heraus. Gott fängt nicht an, Cornelius gegen seinen Willen zu schieben. Was wir sehen ist, dieser Hauptmann hatte schon den ausdrücklichen Wunsch, Gott kennenzulernen. Er hatte ein suchendes Herz. Er hatte schon Schritte unternommen, den Gott der Juden besser kennenzulernen. Wir können feststellen, Gott nutzt hier nicht einfach einen Ungläubigen, sondern er nutzt einen gläubigen Menschen. Cornelius glaubte an den Gott der Juden. Und wir sehen und können erkennen, auch hier aus dem Text, dass Gott souverän Menschen führt, die ein offenes Herz für sein Wirken haben. Wer Gott erkennen möchte, dem wird Gott die Wahrheit nicht vorenthalten. Johannes 7, 17, hört zu, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich sie aus mir selbst rede. Das spricht Jesus. In Jeremia im Alten Testament haben wir eine ähnliche Stelle. Ich lese sie uns vor, ihr könnt sie euch aufschreiben, 29, 13 bis 14. Und sucht mich. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Was ist Gottes Reaktion? Vers 14. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Cornelius suchte Gott. Er lebte den Glauben aus, so gut er es konnte. Er konnte natürlich die ganzen Zeremonialgesetze nicht ausleben, weil er Heide war. Und er war nicht gerettet. Er war offenbar sehr fromm. Doch fromm sein rettet doch nicht. Und wie komme ich zu dieser Aussage? Da gibt es einen kleinen Insight, den könnt ihr euch auch aufschreiben. Das ist Kapitel 11, 24. Da berichtet Petrus vor den anderen Aposteln, was passiert ist. Und er gibt dieses Detail mit. In Apostelgeschichte 11, 14 sagt der Engel, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Cornelius war noch nicht Christ. Er hatte Christus noch nicht gehabt. Er war fromm. Durchaus, aber fromm sein rettet dich nicht. Christus zu haben rettet dich. Und Cornelius brauchte genau das. Er brauchte Christus. Und nun hat er diese Erscheinung von diesem Engel um die 9. Stunde des Tages, 3 Uhr mittags, nachmittags, und erkennt sofort klar, das ist nicht irgendjemand, das ist nicht ein Dämon, das ist der Herr. Sprich, Herr, ich höre. Und der Engel bestätigt ihm seine Gottesfürchtigkeit. Seine Gebete haben Gott erreicht. Und hier wieder die Beobachtung, der Engel verkündet noch nicht das Evangelium. Warum tut er das nicht? Und ihr seid gute Bibelbeobachter und Textanalysten. Wer soll denn das Evangelium verkünden? Christen sollen das Evangelium verkünden. Das ist die Aufgabe der Christen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Die Gläubigen sind dafür verantwortlich, das Wort an die Menschen zu bringen. In Gottes Bereich liegt es dann, Menschen zu retten, zu wirken, Engel zu schicken, Menschen aufmerksam zu machen auf Gott. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, der Christen, das Wort zu bringen. Die nächste Feststellung, die wir machen, warum schickt Gott eigentlich nicht Cornelius selbst? Das würde doch Sinn machen. Cornelius, Petrus, muss dir was sagen. Geh sofort zu ihm hin. Nein, Gott tut das nicht. Deswegen sind wir weiter in unserer Beobachtungsstellung und wollen sehen, was hier so vor sich geht. Und es sieht so aus, als ob Gott noch Petrus eine gewisse Zeit gewähren möchte, um Petrus vorzubereiten. Und das können wir hier erstmal festhalten, bis wir gleich zu Petrus kommen. Gott möchte nämlich, dass Petrus von unten aus Joppe hoch nach Caesarea zu Cornelius kommt. Und Gott hat einen Plan für diese Situation schon ausgearbeitet. Er hat ihn festgelegt. Und Gott möchte, dass Cornelius diesen Plan ganz genauso ausführt, wie er es ihm anweist. Und Cornelius widersetzt sich nicht. Er setzt den Auftrag treu um. Und das ist wiederum die Gelegenheit für Cornelius zu beweisen, dass er gottesfürchtig ist. Er ruft seine Männer, schickt sie nach Joppe, gibt ihnen ganz genaue Anweisungen. Er ruft sogar einen Soldaten. Und ihr seid alle in der Beobachtungsstellung. Was ist mit dem Soldaten? Er ist auch gottesfürchtig, richtig? Wir sehen, dass das Leben von Cornelius eine Auswirkung hatte auf die Menschen um ihn herum. Er hatte sogar gottesfürchtige Soldaten um sich herum. Wie viel braucht es denn, um einen Soldaten gottesfürchtig zu machen? Einen harten Mann, der weit weg ist von zu Hause, der seinen Dienst vor Augen hat. Und dieses Leben von Cornelius hatte schon Auswirkungen. Unter diesem Beispiel von Cornelius sehen wir, wie Gott sich einen Menschen erwählt, mit ihm zu arbeiten, er auf sein offenes Herz achtet. Und Gott hat diesen Plan fest in seiner Erlösungsgeschichte. Er beauftragt Cornelius, er setzt klare Forderungen und er fordert den Gehorsam des Glaubens. Und das ist, was wir aus diesen ersten 8 Versen mitnehmen können für uns. Sei Gott gehorsam. Gott möchte in deinem Leben wirken. Gott möchte menschliche Werkzeuge benutzen. Das ist der Auftrag der Jünger. Erinnert euch dran und könnt euch nochmal Apostelgeschichte 1,8 aufschreiben, markieren. Wenn ihr nicht versteht, wo ihr seid in Apostelgeschichte, geht zurück zu diesem Vers. Und jetzt brauchen wir den Vers wieder. Der Auftrag der Jünger ist, nachdem der Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Zeugen sein. Gott nutzt Menschen, um seinen Auftrag voranzubringen. Gott hat die Gemeinde und dir den Geist gegeben. Deswegen hast du die Kraft, von Gott zu zeugen. Gott schreibt seine Heilsgeschichte und plant ein, die Gemeinde und somit auch dich dafür zu benutzen. Deswegen ist der Aufruf an uns, sei Gott gehorsam. Gott möchte durch dich wirken. Denn Gott wirkt seinen Heilsplan genau heute an Menschen, die ein offenes Herz haben. Und das ist die Frage, bist du bereit für diesen Auftrag? Hast du ein offenes Herz dafür? Und die zweite Aufforderung, die nächste Aufforderung ist, nimm Gottes Weg an. Sei gehorsam, verstehe diesen Weg und nimm ihn für dich an. Gott hat ganz klar im Leben gewirkt und Gott geht jetzt auch weiter und wir sehen das, wie er das fortführt im Leben von Petrus. Und wir lesen die nächsten Verse, die Verse 9 bis 16. Schaut in eure Bibeln rein, schlagt Kapitel 10 auf, die Verse 9 bis 16 sind dieser große Wendepunkt. Lasst uns hineingehen. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, das heißt die Soldaten reisen von unten, von Joppe los hoch nach Caesarea, diese reisen gerade, und sich der Stadt näherten, genau andersrum, von Caesarea runter nach Joppe reisen die Soldaten, um Petrus zu treffen. Während das passiert, Vers 9, stieg Petrus um die 6. Stunde, circa 12 Uhr mittags, auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, unten im Haus, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging seine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht unrein, nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Gott fordert Petrus ganz klar auf, seinen Weg und sein Handeln anzunehmen. Petrus braucht eine kleine Weile, um das zu verstehen, was wir sehen, welchen Weg Gott mit ihm gehen möchte. Doch Gott macht ihm klar, ganz unmissverständlich: Tue, was ich dir vorschlage. Und Gott möchte diesen nächsten Schritt gehen im Erlösungsplan. Und Gott wird ihn ganz penibel umsetzen. Und so gilt es auch wiederum heute. Gott wirkt genauso heute. Gott schreibt die Geschichte in seiner Gemeinde. Das bedeutet, dass er Menschen retten möchte, wie er es möchte und wen er möchte. Es war nicht Petrus seine Rolle zu sagen, nein, das gefällt mir nicht. So ist es auch nicht unsere Rolle. Deine und meine Rolle ist es, zu akzeptieren, wie Gott rettet und wen Gott rettet und wen er schon gerettet hat. Das gefällt uns auch nicht immer. Vielleicht gefallen uns nicht immer die Christen um uns herum. Na, vielleicht passt es auch nicht uns immer ganz, wer da durch die Tür bei der Eckstein-Gemeinde kommt. Schon wieder so anstrengend. Und woher die Leute denn kommen, dabei ist es gar nicht unsere Rolle, das zu fragen. Denn wer bringt denn die Leute um dich herum hier in die Gemeinde? Das ist Gott. Das ist der Geist. Er hat die Menschen gerettet. Er hat dich gerettet. Er hat niemand anderen gefragt. Er hat es getan, weil er es wollte. Genauso rettet er die Menschen um dich herum. Wen er will. Akzeptiere, wen Gott rettet. Nimm Gottes Weg an. Und wir sehen nun, wie Gott wirklich aktiv wird, mit Petrus zu arbeiten. Er wählt sich wieder ein Werkzeug, mit dem er handeln möchte. Und er drückt das ganz klar aus. Wir kennen Gottes Absichten, die wir auch in Johannes 15, 16a lesen, wie Jesus das deutlich macht, was seine Absichten sind. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, um euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Jesus rettet. Und diese Wahrheit kann uns unglaublich ermutigen, weil wir wissen, Gott gebraucht uns, er rettet, das ist nicht unsere Aufgabe. Und das zu verstehen, kann manchmal einen Nervenkitzel auslösen. Oh, Gott wirkt jetzt in mir, wenn ich auf die Straße gehe. Gott möchte wirken. Es ist nicht in meiner Macht, Gott Menschen zu retten. Gott tut dies aber. Er will das tun. Er gebraucht mich. Und das gilt nicht nur für Situationen, die wir hier in der Schrift haben, wo scheinbar der Klimax erreicht ist, wo alles zusammenkommt. Das gilt in jeder Sekunde des Lebens. Und vielleicht kommen dir deswegen die Beispiele hier von Cornelius und Paulus ein bisschen weit weg vor von deinem Leben. Aber lass mich dir und uns eines zeigen. Gott greift nicht einfach mit seinem langen Arm auf einmal in Petrus sein Leben ein, macht was und ist wieder draußen. Was tut Gott? Es ist nicht einfach rein raus, göttlicher Eingriff, Mission abgeschlossen. Gott ist jeden Tag mit Petrus gewesen. Denk mal über Petrus nach. Was ist in seinem Leben denn bis zu diesem Zeitpunkt alles passiert? Er ist Jesus nachgefolgt für ein paar Jahre. Er hat Jesu Verurteilung mitbekommen. Er hat seinen Herrn verraten. Jesus hat ihm vergeben. Er hat ihn wiederhergestellt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Petrus musste laufen lernen. Er hat den Heiligen Geist bekommen. Er hat gepredigt. Er hat sich vor Gerichte verantworten müssen. Eine lange, lange Schule des Schleifens. Und immer wieder arbeitet Gott mit ihm. Gott nimmt seine Nachfolger in diese Charakterschule mit rein. Nicht nur an Tagen, wie wir es hier sehen, wo alles zusammenkommt und wir reißen die Hände hoch. Halleluja, Gott, du hast es zusammengebracht. Er macht es jeden Tag. Es ist ein Leben der Nachfolge. Und so wirkt Gott seinen Heilsplan auch heute an uns, wenn wir ein offenes Herz für sein Wirken haben. Und in dieser Schrift sehen wir dieses Beispiel von Petrus, was immer wieder deutlich wird für uns. Petrus hatte von Gott noch einen ganz, ganz besonderen Auftrag bekommen. Er war ein Augenzeuge, er war ein Apostel, aber er hatte noch einen besonderen Auftrag. Einen ganz einzigartigen Auftrag, den wir manchmal übersehen. Er hatte die Schlüssel. Er hatte die Schlüssel des Himmelreiches. Na, jetzt sind wir gespannt, was von hier vorne kommt. Und lass uns den Abschnitt lesen in Matthäus 16. Lass uns da gemeinsam hingehen. Matthäus 16, 18 bis 19. Das ist die Stelle, wo Petrus die Schlüssel bekommt. Und die müssen wir verstehen. Ab Vers 18, Matthäus 16, ab Vers 18. Aber auch ich sage dir, Jesus spricht zu Petrus, du bist Petrus. Auf diesem Felsen, damit meint Christus sich selbst, werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir halten fest, Christus ist der Fels der Gemeinde. Wir halten fest, es ist Christi Gemeinde. Und wir halten fest, die Verheißung liegt auf der Gemeinde. Die Hölle wird die Gemeinde nicht verschlingen, nicht verderben. Du bist Petrus, sagt er. Und Vers 19 sehen wir, was er ihm geben will. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was auch immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Was auch immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Petrus, sein Auftrag ist, von Gott dazu benutzt zu werden, den Schlüssel für alle Völker aufzuschließen. Den Schlüssel des Heils zu benutzen, um aufzuschließen, die Tür zu öffnen, dass das Heil jetzt für die Nationen da ist. Zuerst in Apostelgeschichte 2 für alle Juden, dann in Apostelgeschichte 8 für das Mischvolk, die Samariter, und jetzt hier in Apostelgeschichte 10 allen Nichtjuden. Das ist ein großartiger Auftrag. Aber jeder großartige Auftrag ist auch nicht immer einfach auszuüben. Petrus brauchte diese Vorbereitung. Und in Kapitel 8 in der Apostelgeschichte öffnet Gott die Tür zu diesen Samaritern. Und Petrus muss hingehen, er muss sich das anschauen. Was ist da los? Wieso sind Samariter gerettet? Er geht hin, er schaut die ganze Sache an und er muss bestätigen, sie haben den Geist. Ich muss bestätigen, Gott wirkt in Samaritern. Petrus folgt schon seit langer Zeit Gottes Plan und bestätigt, dass sie den Heiligen Geist haben. Das nächste Besondere, und das ist ein Vers vor unserem gesamten Abschnitt, das ist Kapitel 9, Vers 43. Erinnert euch nochmal daran, wo wohnt Simon Petrus gerade? Er wohnt unten in Joppe am Meer bei einem Mann namens Simon, den Gerber. Das ist ein Mann, der Lederprodukte herstellt. Und was war die Leidenschaft der Juden? Andere Menschen nicht anzunehmen. Sie hassten den Beruf des Gerberers, weil dieser Mann, dieses Handwerk beschäftigte sich mit Tieren. Sie hantierten mit totem Fleisch. Oh, ich werde unrein. Das möchte ich nicht anfassen. Sie wollten auch dieses Handwerk nicht akzeptieren. Aber wo wohnt Petrus denn? Für 1 bis 2 Jahre gehen manche von den Auslegern aus. Bei diesem Mann. Er macht sich ja unrein. Petrus der Jude wohnt bei ihm. Und wir sehen, wie Gott mit Petrus diesen Weg geht und ihm langsam schleift und für seinen Auftrag vorbereitet. Und Petrus musste all dieses schlucken. Er musste an sich arbeiten, er musste hart an sich arbeiten, er musste überlegen, nachdenken. Ist das logisch, ist das nicht logisch? Gott, gib mir das und ich möchte Gott nachfolgen. Was Juden an und für sich taten, wenn sie herumreisten und dann zurück wieder Richtung Jerusalem gingen, Richtung Judäa, sie schüttelten den Staub von den Füßen. Ich war bei den Heiden und ich möchte mein Land nicht unrein machen, weil dieser Staub, der macht mich unrein. Och, diese Juden. Denk mal an uns, wie wir manchmal mit anderen Menschen umgehen. Diese Kultur, die ist ganz anders als ich. Die macht mich, naja, vielleicht nicht unrein, aber anders. Und Gott arbeitet mit Petrus, dass er das ablegt. Und das dürfen auch wir tun. Und natürlich war es dann auch andersrum so, dass die Heiden sich die Juden anschauten und dachten, das sind aber komische Vögel, die haben ihre Gesetze und sie wollen niemanden annehmen, mit denen kann ich nicht reden. Gott aber greift jetzt hier ein und hat in seinem Heilsplan was anderes vorgesehen. Und das ist genau dieser Wendepunkt mit dieser Vision, die er Petrus gibt. Gott sieht etwas anderes vor. Und Petrus steigt jetzt hoch. Es ist heiß und die Mittagszeit, er ist ein guter Jude, er betet mittags und die Umstände sind ganz natürlich. Er hat einen wahnsinnigen Hunger, denke ich mal, weil die Bibel das so genau ausführt. Und wahrscheinlich hört er unten, wie gekocht wird, der Geruch steigt nach oben zu ihm, er hat Hunger und er muss beten. Und was nutzt Gott jetzt? Diese Situation nutzt Gott aus, um ihm eine Vision zu geben. Gott spricht in diesem Zustand in sein Bewusstsein mit rein. Er ist in einer Art Trance und Petrus sieht den Himmel geöffnet. Und ein Gefäß, wie oder gleich einem Tuch, also nicht wortwörtlich ein Tuch, vielleicht eine Art Plane, kommt herunter aus dem Himmel, an vier Zipfeln festgemacht. Wahrscheinlich an einem Seil, das aus dem Himmel herunterkommt, weil diese vier Zipfeln dran waren. Und das hört sich schon mal alles sehr besonders an. Und es wird noch besonderer. Das Tuch wird hier abgelassen und da drin sind allerlei Tiere. Das bedeutete für einen Juden, schaut in Vers 12 rein, vierfüßige, kriechende Tiere des Himmels. Was bedeutet das für einen Juden? Da drin sind reine Tiere und unreine Tiere in einem Tuch zusammen. Deswegen ist die Reaktion von Petrus ganz natürlich. Das werde ich nicht essen. Noch nicht mal die reinen Tiere, weil die waren zusammen mit den Unreinen. Ich kann gar nichts davon essen. Ich habe aber so einen Hunger. Und deswegen, die Reaktion von Petrus war normal. Zwar hatte sich Petrus eine lange Zeit mit Heiden aufgehalten und er wusste, Gott will sein Heil allen Menschen geben. Aber das war die neue Stufe von Gott. Und das war auch die große Kernfrage der Heidenmission am Anfang. Wie muss denn ein Heide gerettet werden? Das war die Frage für die Juden am Anfang, für die Judenchristen. Müssen Nationen tatsächlich diesen eng bedrängten Weg des Judentums gehen, des Gesetzehaltens, der Beschneidung? Und die Gesetze waren ja gut, sie waren von Gott gegeben. Und wir versetzen uns in Petrus da rein, in seinen Gedankengang, und wir lesen 3. Mose 11, 1-2, ich lese es uns vor, die Regeln, die Gott für die Ernährung gegeben hat. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, rede zu den Söhnen Israel, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Das heißt, Gott hat dem Volk Israel gesagt, ihr dürft diese Tiere essen. Später in 3. Mose 20, 25 wird es noch detaillierter. Er sagt dort, ihr sollt unterscheiden zwischen reinem Vieh und unreinem Vieh. Ihr sollt diese Unterscheidung machen. Ihr sollt das tun. Gott hat das gesagt. Jetzt kommt diese Erscheinung und wir sehen und merken, wie das Gehirn von Petrus rattert. Gott hat diese Speisegesetze auferlegt. Und jeder Jude hielt sich daran. Jeder koschere Jude aß keine unreinen Tieren. Und warum verlangt Gott das denn jetzt in dieser dramatischen Art und Weise von Petrus? Weil Gott vorhat, jetzt ein neues Zeitalter einzuläuten. Weil Gott in seinem Heilsplan vorgesehen hat, jetzt ist die Zeit reif, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir müssen verstehen, diese Vorschriften für Israel, was war das Ziel von Gott? Sind diese Vorschriften einfach schlecht? Nein. Diese Vorschriften hat Gott eingeführt zur Zeit von Mose für das Volk Israel, um Juden, Nationen und Heiden zu trennen. Es war beabsichtigt von Gott, Juden und Heiden zu trennen. Warum tut Gott das? Israel sollte Gott repräsentieren. Sie sollten heilig sein, aber vor allen Dingen, als ein Jude damit beschäftigt war, nicht all das zu essen, konnte er eines nicht tun. Er konnte nicht über die Landesgrenze gehen und an den ganzen Festen der Heiden teilnehmen. Und das war Gottes Ziel. Er wollte nicht, dass die Juden anfangen, das Volk Israel, sich zu vermischen mit allen Völkern, nicht anfangen, Götzendienst zu treiben. Und dieses Gesetz half ihnen dabei, beständig auf Gott zu schauen, ein Zeugnis für ihn zu sein und sich nicht zu vermischen. Und nun leitet Gott diese Wendung in seinem Wirken ein und Gott ändert jetzt seinen Plan. Er trennt nicht mehr Juden und Heiden. Was macht er? Er verbindet Juden und Heiden wieder. Und diese unreinen Tiere in der Vision symbolisieren alle Nationen, alle Heiden. Die reinen Tiere symbolisieren die Juden. Die sind jetzt zusammen. Das Gefäß, was herunterkommt, ist die Gemeinde. In der Gemeinde sind alle eingeschlossen. Es kommt vom Himmel, es ist von Gott gegeben. In der Gemeinde ist Jude und Heide, ein jeder aus aller Nationen, vereint. Und in Vers 16 sehen wir, was macht das Tuch? Es geht wieder zurück in den Himmel. Das ist eine himmlische Erscheinung. Gott wirkt mit Juden und Heiden und er wird sie durch Christus zu sich aufnehmen. Das ist, was wir in diesem Bild sehen. Und Jesus bereitete auch schon die Menschen lange vorher darauf vor, auf seinem Weg auf dieser Erde, sagt er ihnen, euer Essen macht euch nicht unrein. Was ihr esst, macht euch nicht unrein, sondern was aus euch herauskommt, das Böse, die Sünde, das macht euch unrein. Und Jesus sagt das in Markus 7, 14 und er zeigt den Juden auf, dass die Gesetze sie nicht unrein machen oder diese Handlungen, sondern was von innen kommt. Und Paulus erklärt uns auch, das könnt ihr euch notieren, 1. Timotheus 4, 4, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagen genommen wird. Jedes Geschöpf Gottes ist gut. Die Trennung ist aufgehoben. Gott hat beide vereint und gereinigt. Und das ist dieser Wendepunkt der Heilsgeschichte für uns. Für uns Nationen und für so gut wie jeden von uns hier macht das einen großen Wendepunkt. Das ist der Start für dich, dass Gott mit dir arbeitet. Und ich könnte das lange erklären, was für eine gewaltige Auswirkung, was für ein Erdbeben es gab und die Auswirkungen bis heute da sind. Aber Paulus macht diese Erklärung so wundervoll in Epheser 2, dass wir uns einfach diese Erklärung zu diesem Ereignis, was dieses Ereignis für eine Auswirkung für dich und mich, die Nationen hat. Und deswegen wollen wir das zusammen lesen. Lasst uns zu Epheser 2 gehen, die Verse 11 bis 16. Und diese wunderbaren Wahrheiten mitnehmen. Wenn ihr eine Parallel oder eine Stelle mit aufschreibt heute, dann ist es diese Stelle, Epheser 2, 11 bis 16. Hier sehen wir die Auswirkungen für dich und für mich, was an diesem Ereignis in Apostelgeschichte 10 losgegangen ist. Ich lese ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Da fehlen einem die Worte, was für ein Segen Gott den Nationen gibt. Und all diese Infos, die so natürlich für uns erscheinen, ja natürlich arbeitet Gott mit mir, die haben alle angefangen hier in Apostelgeschichte 10. Und deswegen war dies auch so revolutionär für Petrus. Es war unglaublich. Wie kann er das annehmen? Und seine Ablehnung war natürlich. Und deswegen musste Gott es wie oft wiederholen? Bei unserem Petrus, wie oft muss Gott wiederholen, bis er es versteht? Dreimal. Er muss es ihm dreimal wiederholen. Und er sagt ihm, ich habe es rein gemacht. Mache du es nicht unrein. In seiner Liebe und Fürsorge hat Gott Petrus lange, lange auf diesen Moment vorbereitet. Er hat seine Aufgabe, die Schlüssel des Himmelreichs einzusetzen, vorbereitet. Er hilft ihm, diesen Auftrag umzusetzen. Und so hat Petrus seinen Heiland und Jesus kennengelernt, dass er ihm hilft. Doch trotzdem, so ein Moment, da muss er erstmal durchschnaufen und annehmen, Gott hat das beabsichtigt. Gott beabsichtigt die Mischung von Menschen, für sie zu vereinen, für sie alle zu sterben, sie zu reinigen, sie zu retten. Und die Frage nochmal an uns ist, hast du die Mischung Gottes angenommen? Muss Gott manchmal auch zu dir und zu mir dreimal reden? Haben wir Vorurteile gegen andere Nationen? Vers 15, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht unrein. Gott wirkt diesen Heilsplan auch heute an Menschen, die ein offenes Herz für ihn haben. Und wir wollen diese Werkzeuge sein, nicht wahr? Wir wollen verschiedene Menschen, verschiedene Nationen annehmen, weil Gott sie rettet. Nimm auch du diesen Weg an. Und jetzt sind wir zum dritten Teil angekommen, zum dritten Punkt der Predigt, zur dritten Aufforderung. Wir haben gehört, wir sollen Gott gehorsam sein, wir sollen seinen Weg annehmen und als drittes, wir sollen diesen Weg auch aktiv gehen. Und das wollen wir nun die restliche Zeit machen, in den letzten Versen 17 bis 23a, uns das anschauen, gehe Gottes Weg. Und wir tauchen wieder hinein in die Verse 17 bis 23a, den letzten Abschnitt für uns heute. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge, ob er da ist. Während aber Petrus über diese Erscheinung oben auf dem Dach nachsann, sprach der Geist zu ihm. Siehe, drei Männer suchen dich. Der Geist sagt ihm das. Steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesendet habe. Petrus ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache? Weshalb kommt ihr? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus zu holen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun herbeigerufen hatte, was tut er? Beherbergte er sie. Das nennen wir mal Gottes Timing. Alles passiert gleichzeitig. Hier und da und unten und der Geist redet, er soll runtergehen, er weiß schon Bescheid, bevor er runterkommt. Das ist Gottes Timing. Wie hoch ist denn die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass all dieses zusammenkommt? Null. Mit noch mehr Nullen. Aber Gott bringt die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammen. Gott bringt Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Menschen zusammen. Das gilt für die Bibel. Und auch für dich heute. Und diese Geschichte ist ein überwältigendes Beispiel dafür. Nicht nur, dass Gott diesen ganzen Moment orchestriert, sondern Gott hat schon das ganze Leben orchestriert. Nicht nur diesen Moment, den ganzen Weg bis hierhin hat er orchestriert. Und das ist die Ermutigung für dich. Wir sind nicht wie ein Huhn, das herumläuft, mit abgeschlagenem Kopf und mal dir hinrennt, mal dahin rennt. Wo ist die nächste Abbiegung? Soll ich da abbiegen? Nein, Gott führt uns in unserem Leben. Wir wissen, wo wir hinlaufen sollen. Jede Abbiegung haben wir jemanden, der uns den Weg leuchtet, Gottes Wort und ihn selbst. Gott wirkt in deinem Leben genauso wie im Leben von Petrus und Cornelius. Genau das gleiche Timing. Er bringt alles zusammen. Es gibt immer wieder diesen Peak wo wir auf einmal das sehen, oh, Gott hat hier gewirkt. Aber das macht er die ganze Zeit. Nicht nur in diesen Höhen in unserem Leben, er macht das die ganze Zeit. Und die Ermutigung ist, die wir aus 1. Korinther 10, 13 auch in diese Richtung von Paulus mitnehmen wollen. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott tut das jetzt in deinem Leben. All das, was heute, was letzte Woche passiert ist, hat Gott gegeben, aber es ist keine unmenschliche, übernatürliche Versuchung. Gott ist treu. Was hat er dir gegeben? Schon den Ausgang davon. Gott orchestriert auch dein Leben. Er weiß, wo du bist, wo du hingehst, und er ermutigt dich. Gott gibt in deinem Leben die richtigen Zeit, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Er plant voraus. Er schafft einen Ausgang. Und weil Gott nun diesen seinen Heilsplan im Griff hat, kannst du ihm folgen, auch wenn es Herausforderungen für dich bedeutet. Du kannst dir sicher sein, dass Gott dich genauso navigiert, wie er es hier bei Petrus tut. So, was passiert nun hier bei Petrus? Und er kämpft doch mit seinen Impressionen. Wir lesen, dass er noch ganz sprachlos ist. So. Petrus war noch in Verlegenheit, Vers 17. Er ist noch ganz sprachlos. Und zur gleichen Zeit kommen die Abgesandten unten an. Und zeitgleich spricht Gott mit ihm durch den Geist. Er sagt, zweifle nicht, Petrus. Alles, was passiert, ist von mir. Ich bin am Werk. Ich habe sie gesandt. Zweifle nicht. Und wir können uns vorstellen, dass Petrus zittert. Wo soll ich hin? Die Männer stellen sich vor, berichten von ihrem Auftrag zeitgleich unten. Und schaut nun in Vers 23 in den ersten Satz rein. Jetzt habe ich ein bisschen was übersprungen. Wir können gleich in den Satz reinschauen. Aber wo alles das zeitgleich passiert, ist Gott bei ihm. Und wir können mit Petrus mitfühlen und sehen, wie er ganz übermannt ist von seinen Gefühlen. Aber was tut Petrus mit seinen Gefühlen? Petrus ist nicht ganz Herr seiner Sinne. Was hat er? Er ist hungrig. Der Geruch von Fleisch ist ihm wahrscheinlich in der Nase. Vielleicht tut der Magen ein bisschen weh, hat gerade gebetet. Es ist sonnig auf dem Dach. Er kriegt diese Erscheinung, er ist ganz perplex. Und in all dieser Situation der menschlichen, physischen Schwäche kann Petrus was tun? Er kann sich an Gott festhalten, weil er weiß, Gott weiß, was er tut. Ich halte fest an seinem Rat. Er geht den Weg, den Gott ihm vorschreibt. Und das ist das Revolutionäre, was wir jetzt in 23 sehen. Vers 23, schaut rein. Was tut denn Petrus? Was machst du da, du guter Jude? Du nimmst Heiden auf. Du machst dich doch unrein. Gott hebt die Schranken auf. Gott hat die Schranken aufgehoben. Ein Jude lädt Heiden ein und er beherbergt sie. Das ist, was wir hier mitnehmen können. Petrus tut, was Gott ihm aufträgt. Und heute sehen wir nochmal Petrus in diesem ganz besonderen Licht. Manchmal in seinem Leben ist unser Petrus oben auf. Manchmal geht es mit ihm runter. Am Ende ist er doch stark, er wird befähigt durch den Geist. Er predigt, er ist der Inhaber des göttlichen Schlüssels, um das Heil aufzuschließen für die Nationen. Es ist ein Leben wie im Sturm, auf und ab. Und das ist, mal kurz überlegt, auch meine Frage an dich heute. Kannst du dich manchmal ein bisschen mit Petrus identifizieren, zumindest diese Teile? Sein Leben war nicht eine Linie, die von unten nach oben hochschießt. Sie war runter und hoch, wie in einem Sturm, runter und hoch. Und immer wieder ist die Frage, wer ist denn stark? Wer ist souverän? Gott, Gott weiß wohin. Und das ist Petrus' Stärke. Deswegen geht Petrus auch mit Gott. Und genau das Gleiche gilt für uns heute. Wir wissen auch, dass unser Gott uns liebevoll leitet. Deswegen rufe ich dich auf, auch heute gehe Gottes Weg. Das bedeutet, dass wir annehmen müssen, wie Gott leitet, wen Gott rettet und auch wann Gott rettet. Das bedeutet, dass wir vorangehen, weil wir wissen, Gott ist aktiv. Er bringt uns zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen an den richtigen Ort zusammen. Und wir predigen hier in der Gemeinde nicht den perfekten Christen. Das ist unmöglich zu erreichen, das immer voll und perfekt auszuleben. Was wir aber predigen, ist den perfekten Christus. Petrus, sein Leben war im Sturm, auf und ab, runter und hoch. Sein Fels war Christus. Erkenne auch du heute, dass Christus in deinem Leben aktiv ist. Und das gibt dir die Sicherheit, die Zufriedenheit, dass du in Christus bist, weil du merkst, du bist Teil der Erlösungsgeschichte Gottes. Erkenne, dass Gott aktiv in deinem Leben ist und du wirst motiviert, für ihn zu leben. Du wirst motiviert, dich in Gottes Schule zu begeben, dass er dich schleifen kann, immer und immer wieder. Dass er mit dir durch die Höhen und Tiefen geht, durch das dunkle Tal, Schicht für Schicht, dich vorbereitet für seinen Plan, dass du das Evangelium weitergibst, bis du einmal bei ihm bist. Erkenne, dass Gott aktiv in deinem Leben bist. Und was macht das weiter mit dir? Du wirst Gott verherrlichen, weil du dich freust. Was für eine Freude zu wissen. In all meiner Unzulänglichkeit passiert trotzdem die ganze Zeit Gottes Heilsplan. Er ist aktiv. Was für eine Freude das in uns bewirkt. Und das ist auch der Abschluss, den wir heute haben dürfen. Wir freuen uns als Nationen, als Juden, als Heiden, als alle, dass Gott uns mit in sein Heil eingeschlossen hat. Amen. Lass uns noch aufstehen und ich bete und dann singen wir. Unser Vater, wir stehen heute vor dich, wir stehen vor dich mit offenem Mund, wie du wirken kannst, wie du alles zusammenbringst zu deiner Zeit. Und wir stehen gleichzeitig vor dir als deine erlöste Schar, als errettete Sünder, die wir anerkennen müssen, dass wir oft nicht so leben. Unser Leben ist ein Sturm, ist wie im Sturm. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Entmutigung und Ermutigung. Und die Ermutigung, die wir heute sehen, ist, dein Leben ist nicht wie im Sturm. Dein Heilsplan ist linear. Du führst ihn aus. Du hast ihn detailliert geplant. Wir können ihm folgen. Wir danken dir, unser Vater, dass du dich entschieden hast, mit uns, den Nationen, zu arbeiten, dass du dich entschieden hast, mit deinem Volk Israel zu arbeiten, dass du alle zu deinem Ziel bringen wirst. Und wir stehen hier als erlöste Schar und wir besingen dich heute, wie du es hinbekommen hast, die Zwischenwand abzureißen, dass wir jetzt vor dir stehen und dich anbeten dürfen. Wir nehmen diese Ermutigung mit und wir wissen, was morgen passiert, dass du dafür schon den Ausgang geschaffen hast. All die Versuchungen, die in mein Leben kommen, haben morgen schon diesen Ausgang, wenn ich mich auf dich verlasse. Und das wollen wir heute tun. Wir sehen deinen Heilsplan und kommen vor dich mit offenem Herzen, dass du mit uns wirkst. Amen.